Flüchtlingslager Moria, das Leid an Europas Grenzen. Keine weiteren Morias, versprach die EU-Innenkommissarin im Europaparlament, nachdem das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos im September 2020 in Flammen gestanden hatte. Ursprünglich konzipiert für 3.000 Menschen, mussten in dem Lager zwischenzeitlich bis zu 20.000 Personen unter inhumanen Bedingungen ausharren. Gerade für die vielen Kinder und Jugendlichen in den Lagern ist die Lage dramatisch. Die deutsch-norwegische Kinderpsychologin Katrin Glatz-Bruback reist regelmäßig nach Lesbos, um dort ehrenamtlich zu helfen. Sie hat darüber jetzt ein Buch geschrieben. Guten Tag, Frau Glatz-Bruback.
Sehr guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Glatz-Bruback, seit 2015 fahren Sie nach Lesbos. Das Lager war ursprünglich für 3.000 Menschen gedacht und dann lebten dort aber bis zu 20.000. Wie haben Sie das erlebt? Wie konnten Sie da überhaupt arbeiten?
Ja, das kann man sich kaum vorstellen, dass das in Europa überhaupt möglich war. Wenn ich so die Straße oder ja, den Weg aus Lehm, also das Lager hochging, dann erinnerte mich das eigentlich mehr an so Slum-Gebiete, die ich in Kongo gesehen habe, wo ich auch gearbeitet habe. Das war ein furchtbarer Geruch. Überall Dixie-Klos zum Teil umgekippt und der Kloak floss zwischen den kleinen Zelten. Kinder schliefen auf Pappplatten auf dem Boden, weil es eben nichts anderes gab. Nur halbwegs vernünftige Gesundheitspflege, kein Schulgang. Man musste bis zu 12 Stunden am Tag Schlange stehen, um überhaupt was zum Essen zu kriegen. Also es ist unvorstellbar, dass Europa das zugelassen hat und zum Teil immer noch zulässt.
Die Journalistin Franziska Grillmeier, die sich ebenfalls mit Moria befasst hat, sprach in ihrem Buch von der Entmenschlichung von Flüchtlingen, die Teil einer Politik der Abschreckung sei. Teilen Sie diesen Eindruck?
Absolut. Ich glaube, ohne eine Unmenschlichkeit, also dass man diese Menschen unmenschlich macht, ist es nicht möglich, sie so zu behandeln. Denn Europa hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so eine neue Identität aufgebaut, in dem, dass wir eben gesagt haben, es sind ein paar grundlegende Werte, die uns wichtig sind. Menschenrechte, dass die menschliche Würde unantastbar ist und dass alle eben die gleichen Rechte haben. Jetzt aber sehen wir eine Politik und die Konsequenz einer Politik, wo man eben deutlich zeigt, dass ja, alle Kinder müssen ja nicht zur Schule gehen. Die Flüchtlingskinder, die können erst mal warten, ob es 3, 4 Jahre sind, ist ja nicht so schlimm. Oder dass sie keine gesundheitliche Pflege kriegen oder sehr, sehr, sehr begrenzt. Das halten sie eine Weile aus. Und sobald diese Argumentation dann anfängt, gängig zu werden und wir akzeptieren, dass wir Kinder, Jugendliche, Alleinstehende, Frauen, Männer, Kranke, Alte, dass wir sie so behandeln oder so über sie sprechen, dann akzeptieren wir auch, dass wir sie so schlecht behandeln. Also es ist eigentlich diese Unmenschlichmachung ist eigentlich eine Bedingung dafür, dass wir sie so behandeln.
Was hat dieser Umgang der Politik eigentlich mit den Bewohnern von Lesbos gemacht? Denn diese Inseln sind ja nicht leer und Lesbos ist ja auch nicht die einzige Insel in der Ägäis, die solche Lager hat.
Also 60% der Einwohner von Lesbos sind selbst Flüchtlinge aus der Türkei um 1920 rum und haben deswegen eine sehr große Solidarität für Menschen, die flüchten müssen und eben neu Fuß fassen müssen. Und das habe ich auch so oft gesehen, ganz, ganz liebevoll, wie Leute entweder ihre Türen aufgemacht haben oder Kleider eingesammelt haben. Diese Solidarität war sehr stark und ist es zum Teil immer noch. Aber die Einwohner sind müde. Sie fühlen sich von der EU verlassen und im Stich gelassen, indem dass sie eben die ganze Belastung haben müssen. Und so hat die Stimmung auch ein bisschen sich geändert. Und das ist auch völlig verständlich. Das ist eine EU-Aufgabe und es ist ja nicht recht, dass Griechenland oder Italien diese ganze Belastung haben soll.
Legal ist es schon. Die Dublin-Verordnung legt ja fest, dass grundsätzlich derjenige EU-Mitgliedstaat den Asylantrag prüfen muss, in den der Asylbewerber zuerst eingereist ist. Genau darum streiten die EU-Staaten aber auch. Im September 2020, mitten in der Covid-Pandemie, da brannte das Lager Moria dann. Sie waren kurz danach wieder auf Lesbos. War dieser Brand ein Wendepunkt für die Flüchtlinge dort?
Das hatten die Flüchtlinge gehofft, das hatten die Einwohner auf Lesbos gehofft und das hatten wir als Helfer auch gehofft. Und besonders, weil eben das EU-Kommissariat gesagt hat, nie wieder Moria. Und wir haben wirklich gedacht, jetzt haben wir eine Möglichkeit, alles neu aufzubauen, wirklich zu zeigen, dass die Würde der Flüchtlinge auch gelten soll und dass Kinder gut aufgehoben werden sollen in dieser Wartezeit. Das ist ja leider nicht, was wir gesehen haben. Und was mich eben wütend macht nach all diesen Jahren, sind all diese großen politischen Versprechungen, dass es besser werden sollte, dass sie gut aufgehoben werden sollen, dass wir eben menschenrechtswürdige Bedingungen anbieten sollen. Aber wenn man da ist, wenn man diese Menschen trifft, dann sieht man eben, dass das alles nur leider Lügen sind.
Nun hat die EU Griechenland ja viele Millionen Euro für den Bau neuer Flüchtlingslager zugesagt. Die heißen jetzt Closed Controlled Access Centers, also geschlossene Zentren mit kontrolliertem Zugang. Was hat sich dadurch geändert? Für die Flüchtlinge, auch für Helfer?
Ja, die rein praktischen Lebensbedingungen sind tatsächlich etwas besser, indem dass Leute jetzt hauptsächlich in Wohncontainern wohnen. Es ist nicht mehr so matschig wie früher. Der Müll wird tatsächlich abtransportiert. Jetzt ist die Belastung eher psychologisch. Das sind Konsequenzen, die man nicht so leicht sieht, die aber trotzdem katastrophal sein können, indem dass sie eben Kinder hinter 4 Meter hohen Stacheldrahtzäune leben müssen. Am Eingang sind bewaffnete Wachen. Alle werden kontrolliert beim Eingang und beim Ausgang. In dem Lager ist nichts den Kindern angepasst. Also für die 1.000 bis 1.500 Kinder, die dort leben, gibt es ein Spielgerät, eine Kletterwand. Und das war's. Und es sind ein paar Versuche, eben das ein bisschen zu verbessern, aber es ist sehr, sehr begrenzt und geht sehr, sehr langsam. Diesen ganzen Winter hatten sie kein warmes Wasser. Frauen fürchten sich immer noch, abends zur Toilette zu gehen, wenn es dunkel geworden ist, weil doch Überfälle und Übergriffe passieren.
Von wem?
Von Bewohnern, aber ja, und das sind jetzt Stories, die ich nicht bestätigen kann. Das ist ja nur, was mir erzählt worden sind, aber auch von Wachen, die da arbeiten. Aber ich kann das nicht irgendwie bestätigen, aber das ist, was mir erzählt wird.
Können Sie denn in diesen neu gestalteten Zentren adäquat arbeiten?
Ich arbeite zum Teil für Ärzte ohne Grenzen und die haben eine Klinik außerhalb des Lagers. Teilweise, weil der Zugang ganz sehr stark begrenzt ist, aber auch, weil Ärzte ohne Grenzen nicht diese Bedingungen legitimieren möchte, indem dass wir in dem Lager arbeiten. Es ist aber auch so, dass alle, die dort arbeiten, müssen unterschreiben, dass man nichts von was im Lager passiert, nach außen rapportiert. Das heißt, man darf nicht Journalisten erzählen, dass Krankenwagen nicht kommt, wenn jemand eine Herzattacke hat, was wir erlebt haben. Man darf nicht erzählen, dass Kinder sich selbst schädigen, weil sie so verzweifelt sind, weil die Bedingungen so schlecht sind. Wir dürfen nicht erzählen, dass die Gesundheitspflege so schlecht ist, dass Diabetespatienten nicht genug Medizin kriegen. Und Journalisten dürfen ja auch nicht mehr rein. Und wenn sie überhaupt ab und zu ganz selten reingelassen werden, müssen sie gefolgt werden von jemandem von den griechischen Behörden. Und das ist ja der Grund, weswegen wir zum Teil nicht mehr so gut helfen können, aber zum Teil auch nichts mehr hören.
Können denn Ihre Patienten, können noch Flüchtlinge das Lager verlassen, um dann also zum Beispiel das Zentrum von Ärzte ohne Grenzen zu erreichen und sich dort behandeln zu lassen?
Das können sie jetzt, Gott sei Dank. Es war eine längere Periode während Corona noch, wo sie nur 3 Stunden pro Woche das Lager verlassen durften. Wurde durch Corona begründet, aber alle wir anderen, wir durften ja in den Straßen rumlaufen, frei rumlaufen. Wir konnten in Restaurants, aber die Begrenzung war für den Geflüchteten noch sehr viel stärker. Aber Gott sei Dank dürfen sie gerade jetzt, wie es ist, tagsüber raus.
Frau Glatz-Brubak, Sie sind Kinderpsychologin. Sprechen wir doch noch mal intensiver über Ihre eigentliche Arbeit. Worunter leiden die Kinder und Jugendlichen in Moria, in diesen Flüchtlingslagern?
Wir müssen immer daran denken, dass die Kinder und Jugendliche, die da jetzt leben, die haben alle schwere Traumata erlebt. Zum Teil im Heimatland, entweder weil sie vom Krieg in Syrien flüchten oder Mädchen, die vergewaltigt wurden in Afghanistan oder die einen Teil also Kriegserlebnisse aus Sudan haben. Also sie haben schon, bevor sie flüchten, schon schwere Traumata oft erlebt. Und dann auf der Flucht noch ist es sehr üblich zu erleben, dass man geprügelt wird, dass man Zeuge ist, dass jemand stirbt. Sehr viele erzählen, dass sie auch sehr lange gehungert haben. Und dann ist noch die Bootsfahrt aus der Türkei nach Lesbos ist lebensgefährlich. Noch dazu, dass die griechische Küstenwache diese sogenannten Pushbacks machen. Das heißt, man kommt über die Grenze, aber wird zurückgeschoben. Das ist auch mit Lebensgefahr verbunden. Also sie sind alle schon schwer traumatisiert, wenn sie nach Moria kommen.
Und in Moria bzw. anderen Flüchtlingslagern lösen diese Lager dann weitere Traumata aus?
Das ist es eben. Was diese Kinder bräuchten, wäre jetzt Tage mit Voraussichtbarkeit, das Gefühl der Geborgenheit, dass sie sich nicht mehr fürchten müssen, dass was Schlimmes passiert und dass sie die Tage auch einfach Inhalt haben, damit sie ein bisschen Struktur kriegen. Das würde heilen und das würde eben die Symptome reduzieren. Stattdessen leben sie in einem Alltag, wo sie eben überhaupt keinen Inhalt haben. Sie fürchten sich vor den Wachen, sie fürchten sich vor der Zukunft, sie machen sich Sorgen um ihre Eltern, die natürlich auch hierunter leiden. Und dadurch werden die Traumasymptome verstärkt. Und bei Kindern ist das oft so, dass es entweder dazu führt, dass sie sehr unruhig werden, viele Albträume haben, sie können sich selber schädigen oder auch sehr aggressiv werden. Oder aber sie ziehen sich ganz zurück. Sie werden total apathisch, spielen nicht mehr. Manche Kinder reden auch nicht mehr, machen die Augen nicht mehr auf. Und ich habe auch 8-9-Jährige betreut, die nur noch Babyessen können, also ganz weiches Essen, weil sie nicht mehr kauen können, sondern nur noch schlucken können. Und je länger sie natürlich in dem Lager wohnen, je stärker werden die Symptome und die nachträglichen Schäden dazu.
Können Sie den Kindern überhaupt effektiv helfen? Erreichen Sie alle Kinder?
Leider erreichen wir nicht alle Kinder. Also in so einem Lager zu arbeiten ist wirklich, ich sage das immer so, ich versuche ein Pflaster auf eine riesengroße Brandwunde zu setzen. Die stehen im Prinzip immer noch in dem brennenden Haus, in dem das die Lagerbedingungen sie krank oder kränker machen. Wir können ihnen aber sozusagen eine psychologische Vitaminpille geben, indem dass wir sie stärken, um auszuhalten und die Symptome ein bisschen zu reduzieren. Und was ich sehr oft mache, ist, dass ich mit den Kindern spiele. Das hört sich vielleicht komisch an in so einer Bedingung, aber spielen ist eigentlich so ein psychologisches Kinderei. Das heißt, dass es drei gute Sachen bei sich hat. Als erstes gibt es eine Pause von den Sorgen, von den, wovor sie sich fürchten, von dieser Inhaltslosigkeit. Und solche Pausen brauchen wir ja alle, von Sachen, die in unserem Leben schwierig sind. Als zweites kann es dazu helfen, das Nervensystem dieser Kinder zu beruhigen. Denn wenn man gestresst ist, man Angst hat, man sich viel Sorgen macht, dann atmen wir sehr, sehr hoch. Wir atmen nicht mit dem Bauch, sondern sehr hoch oben in der Brust. Und so Entspannungsübungen und Atemübungen mit Kindern zu machen, ist sehr schwierig. Aber wenn wir rumgerannt sind oder wir haben Seifenblasen kaputt gemacht in der Luft oder wir haben Versteckenspielen gespielt und außer Atem sind, dann atmet man automatisch richtig tief durch. Und dadurch kann das Spielen auch zum Deregulieren eines aktiven Nervensystems fungieren. Ja. Und noch dazu kann man natürlich auch therapeutisch Spielen zur Bearbeitung von Traumata benutzen. Also es ist wirklich das optimale Mittel.
Beziehen Sie die Eltern eigentlich mit ein?
Sehr, sehr oft. Denn die Eltern, die haben ihre Sorgen, sie haben eigene Traumata, sie haben Sorgen für ihre Kinder, sie haben natürlich auch Sorgen für die Zukunft. Und dadurch ist es ja auch oft so, dass sie Fähigkeiten, die sie eigentlich als Eltern haben, so ein bisschen vergessen oder nicht benutzen können in der Situation. Ich weiß noch ganz genau, das war eine Mutter aus Syrien mit ihrem stark traumatisierten Sohn. Und er wollte oder konnte nachts nicht schlafen, er war sehr, sehr unruhig. Ich habe mit dem Kind gespielt, gesprochen, ich habe auch mit der Mutter gesprochen. Und sie war eben so verzweifelt, dass er so unruhig war und nicht schlafen konnte. Und da habe ich gesagt, ja, was haben Sie denn früher gemacht? Wie war denn das, als ihr noch in Syrien wart? Oh, ich habe immer gesungen abends, hat sie erzählt. Und das mochte er so gerne. Aber jetzt fragt er nicht mehr danach, deswegen tue ich es nicht. Aber versuchen Sie es mal. Ganz konsequent versuchen Sie abends, auch wenn er ganz unruhig ist und auch wenn Sie im Zelt sitzen und wissen, dass der Nachbar eben hört, dass sie singen, versuchen sie es einfach. Und sie hat es dann auch angefangen und er wurde langsam auch ruhiger dadurch und konnte besser schlafen. Und eben die Ressourcen haben die Seemenschen ja. Sie haben ja vor der Flucht, haben sie ihre Leben ja meistens sehr, sehr gut bewältigt. Also die Ressourcen wieder vorzuholen bei den Eltern, das ist wichtig und oft natürlich auch bei denen, die Traumata behandeln.
Müssen Sie eigentlich kulturelle Barrieren beim Angebot Ihrer Hilfe überwinden? Ich frage das deswegen, ich war einige Jahre in Afghanistan tätig und es gab NGOs, die psychologische Hilfe anboten, aber das war unter den Afghanen eigentlich verpönt. Es wurde als schwach empfunden, insbesondere unter Männern und die Frauen wurden oft gar nicht hingelassen. Wie ist das was sind Ihre Erfahrungen?
Ja, doch, die kulturelle Barriere müssen wir natürlich in Kauf nehmen und irgendwie drumherum arbeiten. Meine Erfahrung ist, besonders wenn jetzt um die Kinder geht, die Eltern machen sich sehr Sorgen. Sie wollen ja, dass es, genauso wie wir, dass es deren Kindern gut geht. Sie kommen dann oft mit physischen Plagen, also Albträume oder dass die Kinder Bettnässen oder dass sie sich selber beißen oder ritzen an den Armen.
Verletzen, ja.
Und dann können wir eben da anfangen, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt helfen, damit eben diese physischen Probleme kleiner werden.
Vom Körperlichen zum Seelischen hin.
Genau. Wir müssen sehr oft vom Körperlichen zum Seelischen arbeiten. Ich muss aber auch anders über das, was die Menschen erleben, sprechen, indem dass ich nicht von Diagnosen spreche oder psychisches Leiden, sondern konkret, was sie erleben, dass sie eben nicht einschlafen können oder Albträume haben oder dass sie sich nicht mehr konzentrieren wie früher oder dass sie leichter irritiert werden. Denn das sind ja ganz normale Phänomene für alle Menschen, die Traumata erleben oder in schwierigen Bedingungen leben. Und darüber können wir sprechen. Denn das ist irgendwie, das können sie erkennen. Sie wissen, dass es dem Nachbar genauso geht. Das können sie observieren. Und dann haben wir ein gemeinsames Ausgangspunkt, wo wir dann darüber sprechen können, wie das besser werden kann. Und ich erklären kann, warum das eine ganz normale Reaktion ist auf dem Traumata, was sie erlebt haben.
Also die Traumata, die die Menschen bereits in ihrem Heimatland oder dem Land, aus dem sie dann fliehen, erlitten haben und die Traumata, die sie auf der Flucht erleiden, die muss man sozusagen hinnehmen und dann behandeln. Aber was müsste sich ändern in den Lagern, damit insbesondere Kinder da nicht noch stärker traumatisiert werden?
Erstmal müssen wir sie aus den gefängnisähnlichen Bedingungen rausholen. Sie haben nichts falsch gemacht, aber sie leben de facto in Bedingungen, die sich nur an Gefängnisse ähneln. Sie müssten wissen, dass sie die Tür zumachen können zu dem Haus oder Hütte, wo sie wohnen und sich sicher fühlen können. Sie müssen geschützt werden, indem dass sie nicht jeden Tag bewaffnete Polizei begegnen müssen. Sie müssten zur Schule gehen, sie müssten gute gesundheitliche Pflege bekommen und sie müssten vor allen Dingen so kurz wie überhaupt möglich in diesen unsicheren Bedingungen oder diese unsichere Zukunft leben müssen. Denn es ist ja so, dass ungefähr 70% der Menschen, die in Moria gelebt haben und leben, eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen. Das heißt, sie kommen irgendwann mal nach Norwegen oder nach Deutschland oder andere Länder, wo sie unsere Nachbarn werden sollen. Und dann ist es so, dass wir dann noch mehr Ressourcen reinstecken müssen, um diese Schäden, die wir in den Lagern hinzugefügt haben, reparieren müssen. Und wenn es zu Integration kommt, wenn es zum Schule gehen kommt, wenn es zu Sprache lernen kommt, gesundheitlich. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wir erst Leiden hinzufügen, die wir nachher reparieren müssen.
Frau Glatz-Brubak, Sie fahren im Herbst wieder nach Moria. Im Oktober haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Was erwarten Sie bei diesem nächsten Aufenthalt, Einsatz dort?
Ich bin nicht ganz sicher. Denn es ist jetzt so, dass die Bedingungen für die Geflüchteten, aber auch für uns als Helfer, jedes Mal ein bisschen schwieriger wird. Und es ist wie so ein Seil, der langsam straffer und straffer gezogen wird. Jede Umdrehung, das merkt man nicht so, aber nach und nach wird es eben schwieriger und schwieriger zu helfen. Zum Teil ist es ja auch so, dass Helfer kriminalisiert werden. Das heißt, dass wenn ich jetzt am Strand lang fahre und ein Boot ankommen sollte, dann muss ich mir überlegen, ob ich jetzt ihnen Wasser geben soll, ihnen einen Teppich geben soll, anbieten, jemanden zum Arzt zu fahren. Denn ich riskiere dann bis zu 25 Jahre im griechischen Gefängnis unter dem Verdacht, dass ich bei der Menschenschlepperei mithelfe. Und so wird man eben nicht nur die Geflüchteten werden abgeschreckt, aber wir als Helfer werden auch langsam abgeschreckt vom Helfen. Und jetzt bin ich jetzt ein Jahr nicht da gewesen. Ich weiß wirklich nicht, wie die Bedingung jetzt ist, in dem, wie viel ich mithelfen kann oder wie groß das Risiko ist, arrestiert zu werden.
Nun ist Migrationspolitik seit der Europawahl, vor allem in Deutschland, wieder hochaktuell, denn das Thema hat hier viele Wähler dazu bewegt, radikale Parteien zu wählen. Jetzt macht die Idee, die Runde Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU abzuhalten. Flüchtlinge sollen also aus der EU in einen Drittstaat gebracht werden, wo über ihr Schutzgesuch entschieden wird. Natürlich dann auch in Lager, die dort entstehen. Wäre das eine Chance für humanere Verfahren?
Also auf dem Papier sieht das alles sehr schön aus. Das tat Moria auch. Da sollte Kinder zur Schule gehen dürfen, da sollte Gesundheitspflege sein, da sollten alle geschützt werden. Also es ist ein reiner Papierentschluss, der versucht, eine Lösung auf ein reelles Problem zu finden. Nur die Lösung, die man wählt, ist grundsätzlich inhuman. Denn wir wissen, wie es in Moria ausgegangen ist. Das haben wir dokumentiert, aber auch zig andere Menschen beschrieben und dokumentiert. Und das.
Aber das heißt auch, wenn die Verhältnisse in den Lagern bedeutend verbessert und humaner wären, dann wären solche Verfahren in Ihren Augen schon annehmbar?
Es ist die ganze Frage auf den Kopf zu stellen. Denn in Griechenland, in den Lagern, da gibt es Kontrollmechanismen. Da gibt es Systeme, die aufpassen sollen, dass die Menschenrechte wirklich gefolgt werden, dass die Bedingungen human sind. Da ist auch reichlich Geld da hingeschickt worden. Und trotzdem ist es so schlimm, wie wir eben beschrieben haben. Wie stellt man sich das vor in ein Land wie Albanien oder in Ruanda, wo man weiß, dass die Menschenrechte total ignoriert werden, dass keine Journalisten hinkommen dürfen, dass es keine Kontrollmechanismen sind, wo die Korruption hoch ist. Wie stellt man sich das vor, dass das laufen soll? Es ist nur eine Wiederholung von der Geschichte. Und noch dazu, wie sollen wir sichern, dass das grundlegende Recht, um Asyl sich zu bewerben, wirklich behandhabt wird? Es ist eine totale Utopie und es ist vor allen Dingen eine totale Ignoranz über die Geschichte, die wir bis jetzt gesehen haben, wie Menschen behandelt wird.
Frau Glatz-Brubak, eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss. Europas Verrat an Moral und Menschlichkeit lautet der Untertitel dieses Buchs über Moria, das Sie zusammen mit einer norwegischen Journalistin verfasst haben. Worin besteht dieser Verrat für Sie genau?
Ich habe 2015, als ich auf den Stränden von Lesbos stand, wirklich gedacht, dass das, was ich tat, ein Übergang war. Dass wir als Freiwillige jetzt nur ein bisschen helfen mussten, weil eben so viele auf einmal kamen. Aber dass die EU dann ziemlich schnell schon ein System auf die Beine bringen würde, um eben die Würde der Menschen zu schützen, um sicherzustellen, dass Kinder nicht auf europäischem Boden leiden. Und die Lösung kam eben nie. Ich war vielleicht naiv, aber ich dachte wirklich, dass die Wörter und die Werte Europas was bedeuten. Dass wir nicht akzeptieren können, dass Kinder in Europa so leiden müssen, so viel Schmerz aufgetragen werden durch die politischen Entschlüsse, die wir eben gesehen haben durch diese Jahre. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns fangen. Ich hoffe, dass wir wieder Lösungen finden und politische Wahlen treffen, die das ändert, wo wir wirklich dazu stehen, dass die Würde der Menschen unantastbar ist. Bis jetzt ist es leider in die falsche Richtung gegangen, aber weil ich eben noch die Hoffnung habe, werde ich weiter dafür kämpfen und dafür arbeiten.
Vielen Dank, Frau Glatz-Brubak, und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen dabei sein durfte.
Das Flüchtlingslager Moria, Symbol für den Umgang mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen, stand im Mittelpunkt des Gesprächs mit der Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubak, die dort ehrenamtlich tätig ist. Zusammen mit der norwegischen Journalistin Gyro Kylzet Meraker-Aas hat sie ihre Beobachtungen in dem Buch Inside Moria, Europas Verrat an Moral und Menschlichkeit, niedergeschrieben. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.